Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört. Und heute darf ich die Rahel begrüßen. Hallo Rahel, schön, dass du da bist.
Hallo Stefan.
Rahel, zu Beginn möchte ich dir eine Frage stellen, auf die du einfach ganz spontan mal antworten kannst. Fährst du lieber Fahrrad oder fährst du lieber Auto?
Ich glaube lieber Auto, inzwischen.
Inzwischen lieber Auto. Wie kommt es inzwischen? Klingt ja so, als ob du früher lieber Fahrrad gefahren bist.
Naja, ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der man praktisch mit dem Fahrrad zur Welt kommt. Ja, von daher sollte ich das Fahrrad lieben, aber ich fürchte, seitdem ich Auto fahren darf, ist das doch schon sehr angenehm und praktisch.
Du bist im Westmünsterland aufgewachsen. Du sagst es schon gerade, eine Fahrradregion pur. Wo genau bist du dort aufgewachsen?
An der holländischen Grenze direkt in Gronau. Wenn man die Gegend kennt, kann man eher sogar praktischer die nächste holländische Stadt angeben. Das ist Enschede. Und es ist wirklich so, dass man mit einem Bein in meiner Heimatstadt stehen kann und mit einem Bein in Holland.
Du bist jetzt nicht mehr im Westmünsterland an der holländischen Grenze, sondern du lebst und arbeitest jetzt in Kamerun. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es dazu kommt, dass du dort jetzt bist.
Wycliffe macht's möglich, ne? So möchte ich das mal sagen. Also vielleicht, genau, gehe ich erstmal darauf zurück, wie überhaupt, warum überhaupt Wycliffe. Also es ist ja bei mir relativ neu. Ich bin jetzt seit 18 Monaten in Kamerun mit meinem ersten Einsatz mit Wycliffe. Es fühlt sich immer noch ein bisschen neu an. Mal gucken, wie es in 10 Jahren ist. Ja, und wie kam es zu Wycliffe erstmal? Ich bin schon in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber also mit dem christlichen Glauben wollte ich erstmal nichts so zu tun haben. Einen Einsatz mit einer christlichen Organisation weggehen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe dann aber irgendwann angefangen, allgemeine Sprachwissenschaft zu studieren. Wusste tatsächlich auch gar nicht eigentlich, worauf ich mich einlasse. Aber es hat mich irgendwie angezogen und dann, als ich erstmal drin war, hat es mich auch gleich fasziniert. So die Unterschiedlichkeit und wirklich die feinen Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die wir eigentlich finden in der Sprache und auch einfach die Vielfalt. Und als ich dann Sprachwissenschaft studiert habe, hatten wir mal ein kleines Familientreffen und dann sagte eine Tante zu mir, ah, du studierst Sprachwissenschaft, dann kannst du ja zu den wirklich Bibelübersetzern gehen. Also ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber in meinem Kopf war direkt klar, nee, lass mich mal damit in Ruhe. Ich mache einfach mein Studium nur für mich. Immer dieses, man soll alles für Gott einsetzen, also das sehe ich für mich gar nicht. Aber dadurch war es vielleicht irgendwie in meinem Kopf und im Nachhinein wirklich ergibt sich da so ein roter Faden, dass ich eben in meinem Studium mich auch schon mit, ich sag jetzt mal, exotischen Sprachen vielleicht beschäftigt habe. Also ich habe in meiner Bachelorarbeit mich mit nordamerikanischen Indianersprachen beschäftigt und danach habe ich dann tatsächlich auch eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen. Also ich habe eine Doktorarbeit geschrieben und war dann noch weiter in Forschungsprojekten angestellt und da ging es auch viel um so Minderheitensprachen, kleine Sprachen, Mehrsprachigkeit und zwischendrin hat Gott mich auch nicht gehen lassen, sondern zu ihm gezogen und ich durfte ein neues Leben mit Jesus beginnen, aber für mich war irgendwie ins Ausland gehen für Gott noch gar immer noch kein Thema und also im Nachhinein ist das für mich ein bisschen unverständlich, aber mir ist Wycliffe oder SEL nie wieder in den Kopf gekommen, so von alleine, obwohl selbst im Studium einem SEL begegnet, bis dann im Juni 2020, da saß ich im Gottesdienst, es war eigentlich alles ganz normal und auf einmal ploppte Wycliffe in meinem Kopf auf. Einfach so der Name Wycliffe. Und mehr als dieses übliche Stichwort Bibelübersetzung wusste ich eigentlich auch nicht. Und dann habe ich aber am gleichen Nachmittag habe ich dann mal gegoogelt und die Webseite gefunden Und dann hat es mich wirklich wie ein Schlag getroffen, als ich gelesen habe, dass die tatsächlich Sprachforschung machen. Und also was für mich einfach ja überwältigend war, dieses ja passgenaue und wie Gott mich dahin geführt hat. Und ich habe oft vorher erlebt, dass wenn ich erzählt habe, ich mache Sprachwissenschaft, dass Leute nicht so viel damit anfangen konnten und immer gefragt haben, was machst du denn da? Auf einmal ist Gott da und sagt, ich sehe dich mit dem, was du machst und das kann ich gebrauchen. Und das hat mich wirklich positiv überwältigt. Dann war für mich auch relativ schnell klar, dass ich dem weiter nachgehe und habe dann Kontakt aufgenommen mit der Personalkoordinatorin und die hat mir dann ja in ihrer E-Mail geschrieben, genau, dass es eben so läuft, dass man einen persönlichen Unterstützerkreis hat. Und da war meine erste Reaktion dann erstmal, okay. Damit hat sich das Thema auch wieder erledigt. Unterstützerkreisaufbau, das wird definitiv nicht bei mir klappen. Und dann war es für ein bisschen ad acta gelegt. Dann habe ich aber mich mit einer Freundin getroffen und habe ihr davon erzählt, was so gelaufen ist die letzten Tage. Und dann werde ich nie vergessen, wie sie dann sagte, ach toll, mein Mann und ich haben die letzten Tage noch überlegt, wir würden gerne einen Missionar, eine Missionarin unterstützen. Wir kennen aber niemanden persönlich. Da habe ich gedacht, also das gibt's gar nicht wirklich, wie Gott Leute zusammenführt, genau zur richtigen Zeit irgendwie zusammenstellt mit dem, was benötigt wird. Genau, und das war für mich dann, glaube ich, der letzte Impuls, wirklich weiter den Kontakt zu suchen zu Wycliffe. Habe mich beworben und wurde dann auch ein Jahr später genommen. Und dann war eben die Frage, genau, wo soll es hingehen? Für mich war klar, ich will raus, ich will Sprachforschung machen in den Sprachgruppen. Und dann war die Frage, wo soll es hingehen? Und da wurde uns als einfach als Impuls mitgegeben, zu überlegen, welche Fremdsprachen wir denn können. Und dann zu überlegen, in welchen Ländern der Welt spielt das denn eine Rolle, zum Beispiel als Amtssprache. Und bei mir war die Antwort wiederum sehr deutlich. Es ist Französisch. Also ich habe in der Schule schon angefangen, Französisch zweite Fremdsprache, dann Leistungskurs, habe an der Uni noch weiter Kurse gemacht, auch 6 Monate in Frankreich einen freiwilligen Dienst gemacht und war irgendwie immer mit Frankreich, mit der französischen Sprache im Kontakt. Also habe immer irgendwie Französisch behalten und dann war für mich klar, das will Gott jetzt auch gebrauchen. Und dann war mein Gedanke, ja, wo spricht man denn Französisch außerhalb von Frankreich, Schweiz, Belgien und Kanada? Naja, in Afrika, ne? Und da war meine erste Idee eigentlich eher so Westafrika. Dachte ich mehr an Senegal, an Mali, an Elfenbeinküste. Und mit den Gedanken bin ich dann in ein Gespräch gegangen mit Koordinatoren von SEL, also von der Partnerorganisation von Wycliffe. Ja, die Dame hat mich dann mal gefragt, ja, hast du denn auch mal ein bisschen über zentralafrikanische Staaten nachgedacht? Da gibt es ja auch Französisch als Amtssprache. Und nee, tatsächlich, das war irgendwie, dass ich dachte, stimmt, genau, die gibt es ja auch. Und dann hat sie einfach Ländernamen genannt. Und als sie dann Kamerun sagte, ohne dass ich mir das irgendwie erklären konnte, zu dem Zeitpunkt, ja, ging mein Herz einfach auf, so würde ich es beschreiben. Irgendwie konnte ich mich spontan für Kamerun begeistern, obwohl ich gar nichts über das Land wusste und habe dann gedacht, naja, ich kann jetzt noch Wochen darauf verwenden, Pro- und Kontralisten zu erstellen, zu überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Oder ich gehe dem einfach nach, guck mal, was sich da ergibt.
Du hast vorhin schon mal so ein bisschen das Stichwort Sprachforschung genannt. Was ist jetzt konkret deine Aufgabe? Was machst du eigentlich dort vor Ort? Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen beschreiben, damit wir auch eine Vorstellung von dem bekommen, was du machst.
Ja, also ich bin im Feld der Spracherkundung. Das ist ja für mich auch natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Da geht es eigentlich darum, so ein bisschen Vorforschung oder begleitende Erforschung zu machen zur Situation der Menschen, die eine Sprache sprechen, zu ihrem ja, sprachlichen Alltag und das greift eigentlich auf die Idee, wenn es zum Beispiel auch Bei Wycliffe heißt, dass es unser Ziel ist, dass Menschen aus allen Völkern die Bibel in der Sprache bekommen, die sie am allerbesten verstehen. Oder sie sollen die Bibel in der Sprache haben, die ihnen zu Herzen geht. Also wir haben vielleicht im einfachen Verständnis immer im Kopf, aha, Wycliffe übersetzt die Bibel in Muttersprachen. Das ist, sage ich mal, die vereinfachte Form, aber eigentlich wollen wir wirklich die Herzen der Menschen erreichen und wirklich die Sprache mit ihnen auch entwickeln, die für sie im Alltag am wichtigsten ist, auch im Zusammenhang mit der Bibel, also die sie am besten verstehen, mit der sie sich identifizieren. Und das ist unbedingt gar nicht immer unbedingt so klar, welche Sprache das jetzt ist. Also jetzt zum Beispiel in Kamerun. Da ist der sprachliche Alltag, es werden mindestens zwei, wenn nicht drei, vier Sprachen verwendet an einem Tag alleine. Schon wenn man daran denkt, die Schule zum Beispiel in unserem Teil ist häufig in Französisch, dann kann es sein, dass vielleicht die Eltern von einem Schulkind aus zwei verschiedenen Volksgruppen kommen, verschiedene Sprachen. Dann gibt es vielleicht noch eine regional verbreitete Sprache, die man auf dem Markt spricht. Das kann man sich in Deutschland manchmal ein bisschen schwer vorstellen, wie so ein Alltag ist mit mehreren Sprachen. Aber hier ist das wirklich Alltag. Und dann ist die Frage, ja, mit welcher Sprache ist denn den Menschen am besten gedient? Und auch die Frage, ja, Sprache und oder Dialekt. Wie ist da eigentlich der Unterschied oder bis wohin geht ein Sprachgebiet? Wie viele Dialekte umfasst eine Sprache? Wo hört die Verstehbarkeit auf? Dass die Leute sagen, aha, in dem Dorf XY, also wenn ich dahin gehe, verstehe ich nicht mehr, wie die sprechen. Genau, das muss man erstmal eigentlich alles rausfinden, um dann wirklich weiterzugehen, eine Orthografieentwicklung mit Alphabetisierung und eben dann auch Bibelübersetzung. Also alles, was wir fragen, in welchen Orten wird die Sprache gesprochen, wie viele Sprecher gibt es? Genau, alles so ein bisschen vielleicht die soften Daten, wenn ich das mal so sagen darf. Genau, die fallen auch nicht einfach vom Himmel, sondern da braucht es auch Leute, die das in Erfahrung bringen. Dann auch oft zu hören, ja, wie denken Menschen über ihre Sprache, zu sehen, wie sie sich freuen, wenn man danach fragt, warum sie ihre Sprache mögen, was sie daran schätzen. Ja, und dass sie dann einfach oft, ja, ein Strahlen bekommen auf ihrem Gesicht und einfach erzählen, was ihnen die Sprache bedeutet. Das möchte ich auch auf keinen Fall vermissen, ja.
Jetzt hast du vorhin mal gesagt, bei dem ganzen Prozess, als du überlegt hast, wo es hingeht und als du dann auf Kamerun gekommen bist, wusstest du überhaupt nicht wirklich viel über das Land. Ich glaube, viele, die jetzt diesen Podcast auch hören, denen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen und die haben alle keine Ahnung oder wenig Ahnung von dem Land Kamerun. Was macht Kamerun aus?
Oha, gute Frage. Auf jeden Fall Vielfalt der Kulturen, würde ich sagen. Also die Kameruner sind schon stolz auf ihr Land und untereinander nennen sie Kamerun auch eigentlich immer nur den Kontinent. Wenn man in anderen Reiseführern guckt, dann wird auch oft gesagt, Kamerun, Afrika in Miniatur. Es ist wirklich vom Klima, von der Natur, ja, von Sprachen, von den Menschen her, es ist wirklich ein ganz wilder Mix. Also man hat von Küste, von Meer, von Strand, Regenwald bis hin zu Savanne hat man hier wirklich alles. Man hat auch ja unterschiedliche Kleidungsstile. Das ist definitiv auch ein ganz wichtiger Punkt. Kleidung, bunte Stoffe und man kann auch so, jede Region hat so ihr Stoffmuster oder ja ihre Art, sich zu kleiden. Und das macht ja viel Freude, sich da auch ja mit zu beteiligen. Also wenn es irgendwie ja Anlässe gibt, dass man sich ja schön anzieht, dann auch lokale Stoffe kauft, damit zu einer Schneiderin geht, dann ein bisschen bespricht, was stellt man sich vor, wie soll das Kleid aussehen. Ja, Essen ist natürlich auch ein großes Thema. Also darüber können Kameruner sich auch viel unterhalten, dass ihr Essen aus ihrer Region ist ja das Beste. Und nee, was die dort oben essen oder was sie dort essen, nee, das geht gar nicht. Und ja, das ist schon auch, ja, was die verschiedenen Regionen so auszeichnet, die verschiedenen Vorlieben, was sie so essen. Also es gibt zum Beispiel, denke ich an, es heißt Couscous oder Fufu. Das ist so ein bisschen wie ein Brei, sag ich mal. Und den kann man aber aus ganz unterschiedlichen Getreide- und Körnerarten herstellen. Also da lerne ich auch immer noch weiter dazu. Also es gibt Regionen, da macht man den aus Mais. Es gibt eine Region, da macht man das aus Hirse. Man kann es auch aus Reis machen und noch aus anderen Getreiden. Und da ist dann aber ganz wichtig für Kamerona die Konsistenz. Ist es eher weich? Ist es eher hart? Dann die verschiedenen Soßen, die man dazu hat. Welches Gemüse? Also viel ist es so ein bisschen Blattgemüse, ein bisschen wie Spinat oder Mangold. Da gibt es hier sehr viel. Die werden aber eher bitter zubereitet, aber auch nicht überall. Und das ist ganz wichtig, welche Soße mit welcher Art von diesem Brei, der entweder ja Fufu oder Couscous heißt, ja.
Hast du denn schon ein favorisiertes Essen entdecken können, was du besonders gerne magst?
Also ehrlich gesagt tue ich mich ein bisschen schwierig noch, das so richtig auf ein Essen, worauf ich mich freue. Vielleicht eher tatsächlich vom Norden Okraschoten. Die werden dann auch klein geschnitten und dann ja in einer Art Soße verarbeitet. Das hat dann so ein bisschen eine schleimige Konsistenz. Das mag nicht jeder, aber ich mag den Geschmack einfach. Aber eine Entdeckung, die ich hier gemacht habe, ist jetzt vielleicht nicht eine Mahlzeit an sich. Aber Chips aus Kochbananen, da bin ich fast süchtig danach. Die könnte
Okay.
ich wirklich Massen essen.
Ja, also wenn man dir irgendwie ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk machen möchte, Chips aus Kochbananen. Ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland überhaupt auch gibt. Ist mir zumindest noch nicht so richtig über den Weg gelaufen, aber man weiß es ja nicht. Man kann ja mal schauen, ob man sowas findet. Also ein absoluter Geheimtipp von Rahel. Wie war denn so dein allererster Eindruck überhaupt vom Land, als du in Kamerun gelandet bist, als du so durch die Straßen gefahren oder gelaufen bist? Was für Gedanken kamen dir, als du das Land das erste Mal besucht hast?
Ja, also ich habe das Land tatsächlich 2022 zum ersten Mal besucht. Das war schon die Idee, obwohl meine Entscheidung mehr oder weniger schon feststand, wollte ich doch mal sehen, was hat es mit diesem Land auf sich, was erwartet mich da, worauf habe ich mich einzustellen, auch einfach, ne, wenn es dann wirklich rausgeht, was packe ich in meinen Koffer? Und dann hat es sich auch ergeben, dass in der Zeit so ein, ja, wie eine Art Einführungskurs in Kultur und Land Kamerun von SIL Kamerun stattgefunden hat. Ja, das war schon nicht leicht. Als ich den Flughafen verlassen habe, das war Nacht, da war ich erstmal, war geschockt, ja, doch im Nachhinein muss ich sagen, war es wohl Schock. Es war einfach, wir sind die Straße hochgefahren und rechts und links, da waren so, ich sag jetzt mal aus meiner Wahrnehmung, ich hoffe, es nimmt mir niemand übel. So, ja, viele Hütten und ich konnte für mich überhaupt nicht einordnen, ob die noch in Benutzung sind, ob das verlassene Hütten sind, wofür die gebraucht werden. Das hat mich ganz durcheinander gebracht, dass ich überhaupt nicht einordnen konnte, was es damit auf sich hat. Es war jetzt nicht irgendwie ein Häuschen das andere gereiht, sondern wirklich eher so wie kleine Container oder eben Holzhütten. Waren jetzt natürlich nicht in so einem ordentlichen Zustand, möchte ich mal sagen, wie es jetzt in Deutschland war. In der ersten Nacht habe ich dann viel Hundegebell gehört und ich hatte mir irgendwie vorher Gedanken gemacht über Straßenhunde. Also es war mitten in der Nacht, ich hatte ja keine, ich konnte noch nicht wirklich was sehen, ich hatte keine Ahnung vom richtigen Leben. Und meiner Vorstellung waren die ganzen Hunde, waren das halt Horden von Straßenhunden, die da irgendwie bellend durch die Straßen ziehen. Und ich habe dann echt nur gedacht, wie soll ich hier leben? Wie kann ich hier jemals das SIL-Gelände verlassen, ohne mich in Gefahr zu begeben? Aber auf der anderen Seite ein Leben lang nur auf diesem SIL-Gelände, das kann es ja auch nicht sein. Das war schon echt nicht so leicht. Es hat sich dann aufgelöst in den nächsten Tagen. Und ja, was ich gesehen habe, das waren tatsächlich einfach Geschäfte, das waren Autozubehör, das waren auch teilweise Autowerkstätten. Die kommen halt schon in einer anderen Form als in Deutschland. Inzwischen habe ich mich Ja, dran gewöhnt tatsächlich. Ich bin manchmal noch selber ganz überrascht, dass ich das fast schon normal finde. Aber der erste Eindruck, das hat mich schon ein bisschen auch vom Sockel gehoben, ja.
Ja, und du wurdest auch noch nicht von bellenden Hundehorden irgendwie angegriffen oder so. Also auch da alles entspannt, wie es klingt. Ja, das ist gut. Jetzt hat sich auf jeden Fall auch noch einiges in deinem Leben in den letzten Monaten geändert. Ich weiß, dass du relativ frisch geheiratet hast. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Vielleicht kannst du uns da auch mal mit reinnehmen. Du hast einen Kameruner geheiratet. Wie können wir uns das vorstellen, so eine interkulturelle Hochzeit? Gab es da irgendwie was ganz Besonderes? Wurde das anders gefeiert, als wir das vielleicht in Deutschland kennen, Hochzeiten? Was war vielleicht da auch so besonders?
Ja, danke erstmal. Ja, und das ist tatsächlich ja auch einfach für mich persönlich ein Geschenk, was Gott mir hier gemacht hat, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte, aber über das ich mich ja sehr freue. Ich kann wirklich sagen, das ist für mich von Gott vorbereitet gewesen. Ich sehe das ganz klar für mich als ein Teil meines Aufenthalts, meines Einsatzes hier in Kamerun. Also das kann ich generell irgendwie auch sagen, dass ich nicht den Eindruck habe oder dass es für mich nicht so ist, dass ich jetzt hier hingekommen bin und praktisch an den Schreibtisch oder an meine Fragebögen bei Wycliffe angekettet bin und nur diese Arbeit mache, sondern also auch hier bin ich vor allem Kind Gottes und er schreibt seine Geschichte mit mir. Und Wycliffe spielt darin klar eine nicht ganz kleine Rolle. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass er weiter an mir und mit mir arbeiten möchte, dass er ja sich in mir und durch mich verherrlichen möchte. Von dem her sehe ich auch so diese Hochzeit in dem Kontext. Die Hochzeit war vielleicht gar nicht so anders. Viele Hochzeiten, jetzt sage ich auch mal unter dem christlichen Teil hier in Kamerun, das sind oft drei Teile. Also wir haben in Deutschland ja dann typischerweise standesamtliche Trauung und kirchliche Trauung. Und hier in Kamerun kommt noch was genannt wird, die traditionelle Trauung dazu. Ja, auch Brautpreis genannt. Das ist für deutsche Ohren jetzt auch ganz komisch, hat aber jetzt nicht wirklich was mit Menschenhandel zu tun, sondern da wird einfach die Familie der Braut im Prinzip nochmal extra geehrt und man sitzt beisammen. Und holt sich im Prinzip mehr oder weniger den Segen der Familie ab, dass der Mann wirklich die Frau heiraten darf. Das haben wir jetzt nicht gemacht, was aus offensichtlichen Gründen einfach schwierig ist, da wir auf zwei Kontinenten leben. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie nachholen können. Also das ist für meinen Mann schon etwas komisch, dass er das noch nicht gemacht hat. Das kommt für ihn manchmal schon so vor, als ob er mich gestohlen hätte. Genau, ansonsten haben wir aber die standesamtliche gemacht und die kirchliche Trauung. Was vielleicht anders ist, ist einfach die Herangehensweise der Planung und der Organisation. Also Standesamt an sich, ich meine, man ist im Rathaus beim Standesamt und da werden ähnliche Fragen gestellt oder ähnliche Versprechen abgegeben wie in Deutschland. Aber die Vorbereitung war vielleicht einfach anders. Ich hätte mir gewünscht, dass manche Sachen schon viel früher hätten organisiert werden sollen oder sein sollen. Wenn man dann Kameruner da involviert, dann passiert vieles auf die letzte Minute. Also wirklich letzte Minute. Das hat mich bei beiden, sowohl Standesamt, das war in Marua, also mein Mann kommt aus dem hohen Norden. Wir haben die standesamtliche Trauung gemacht in seiner Heimatstadt und dann die kirchliche Trauung sozusagen bei mir, in Anführungszeichen, in Yaoundé. Und da waren viele Vorbereitungen wirklich bis auf die letzte Minute, dass noch Getränke besorgt wurden, ja, Essen vorbereitet wurde oder Dekoration wurde noch geplant am Morgen der Trauung. Genau, was für mich wirklich schwierig war, damit umzugehen. Ich hatte eigentlich die Vorstellung, man hat 2, 3 Tage, wo man durchatmen kann, wo man sich einfach mental darauf vorbereiten kann. Ansonsten, was anders ist hier in Kamerun, ist, dass es vielleicht generell etwas pompöser ist. Also das macht Kamerun auch ein bisschen aus, dass Leute auch zum Gottesdienst sich gerne so ein bisschen aufbrezeln. Schicke Schuhe, schickes Kleid, Kopfbedeckung und ja, es alles ein bisschen mehr ist mehr läuft. Da muss ich aber sagen, Da hat sich dann vielleicht die Interkulturalität gezeigt, dass ich mit meinem deutschen Hintergrund, wo alles ein bisschen schlichter ist, ja zwangloser, dass das auch generell alles ein bisschen runtergetunt hat. Und mein Mann ist da eigentlich auch sehr offen. Also er ist jetzt wirklich nicht so, dass er, wer weiß, hier an seiner Kultur klebt und das unter allem, über allem hält, sondern er ist da schon reflektiert, auch im Lichte der Bibel, dass er sieht, nein, für ihn ist das Wichtigste, dass mit der Hochzeit, mit der Trauung eigentlich Gott geehrt wird und er in den Mittelpunkt gestellt wird, was er für uns Menschen macht und dass wir irgendwie ja nicht die wichtigsten Menschen im Universum sind. Also hier gibt es auch ganz oft bei den Feiern, dass das Brautpaar bekommt so richtig große Stühle. Das hat schon was von Thron oft und dann haben die ihren extra Tisch etwas separat von den Gästen. Da waren wir uns beide auch einig, dass wir das nicht wollen, sondern dass wir Geschwister sind im Herrn und dass wir mit unseren Gästen feiern wollen, zwischen ihnen sitzen wollen und einfach einen schönen Tag erleben wollen zur Ehre Gottes.
Dann hat man manchmal doch ganz andere Vorstellungen davon, wie sowas abläuft. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf jeden Fall auch viel mit Musik und Tanz gefeiert wurde. Ist das so?
Das ist schon so, ja. Also Tanzen spielt hier natürlich schon eine große Rolle, vielleicht in anderen Hochzeiten auch mehr als bei uns. Genau, es gab auf jeden Fall zwei Punkte, wo viel getanzt wurde. Das eine ist, dass bei der Feier nach der Trauung, da ist es so, dass die Gäste dann schon Platz nehmen in dem Saal und das Brautpaar, auch wenn es dann, ne, mit Fotos fertig ist, nicht einfach so auftaucht, sondern schon tanzend einzieht. Ja, für mich war dann schon die Frage, machen wir das? Was soll ich denn tanzen? Einfach nur mich zu bewegen, um diesen Teil von wir tanzen einzuerfüllen. Das hätte ich nicht so in Frieden gehabt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Gurna getanzt. Das ist der Tanz der Volksgruppe meines Mannes, die Tupuri. Und das ist gar nicht so kompliziert von den Schritten her. Man muss ein bisschen den Rhythmus beachten, das ist wohl ganz wichtig, dass man da nicht neben dem Rhythmus tippt. Und ansonsten ist es eigentlich einfach. Man hat noch einen Stock in der Hand. Das liegt einfach daran, dass die Tupuri traditionell ein Kriegsvolk sind. Genau, daran erinnert das. Und das hat für mich einfach dann für mich so ein rundes Bild ergeben. Mein Mann ist Tupuri und dann tanzen wir mit der Gurna ein. Das war ganz witzig und das war auch für alle, glaube ich, ja, eine Überraschung. Und einfach, ja, einfach witzig und hat einfach gepasst. Und dann, ja, sind auch von so einer Familie Leute dann aufgestanden, haben mitgetanzt. Es war nicht so viel Platz, aber ja, das war schon ein schöner Moment. Das zweite war die Geschenkeübergabe. In Deutschland hat man ja oft so einen Geschenketisch und dann irgendwann im Laufe des Tages stellt man sein Geschenk dahin. In Kamerun werden die Geschenke zum Brautpaar getanzt. Also das stellt sich dann vorne am Saal auf und dann werden so verschiedene, ich sage mal, Gästegruppen, ne, also Freunde, Arbeitskollegen und so weiter, Familie, werden dann aufgerufen und die dürfen sich dann alleine oder in der Gruppe aufmachen mit dem Geschenk in der Hand und tanzen dann dem Brautpaar entgegen. Und also das haben wir auch gemacht und das war für mich auch so einer der emotionalsten Momente eigentlich, wo wirklich der ganze Saal irgendwie in Bewegung war und sich gefreut hat und einfach Anteil genommen hat an, ja, an unserer Freude, ne? Und auch gerade von den Kollegen von mir, die waren wirklich fast alle da, obwohl ich ja noch gar nicht so lange hier in Kamerun bin, ne? Das hat mich schon sehr berührt, ja.
Vielen Dank, dass du uns da in so einen kleinen Einblick zumindest gegeben hast, wie deine Hochzeit, eure Hochzeit abgelaufen ist. Am liebsten würde man jetzt ein paar Bilder davon sehen, wie ihr da am Tanzen seid, aber das muss jetzt einfach in der Fantasie stattfinden. Vielleicht so zum Abschluss, gibt es irgendetwas, was du jetzt so mitgenommen hast aus dem, was du im Kamerun bis jetzt so erlebt hast, in den verschiedenen Regionen, die du auch schon kennengelernt hast, was dich total fasziniert und wovon wir in Deutschland, in Europa vielleicht auch etwas lernen können?
Dass man gerade mit afrikanischen Ländern so ein bisschen fremdelt und nicht so genau weiß, was erwartet da, wie sind die Leute. Jetzt auch im Zusammenhang mit der Hochzeit, ne, da sind ein paar Freunde gekommen, aber viele haben auch doch ausgedrückt, ah, sie trauen sich nicht und das ist ihnen irgendwie zu abenteuerlich, zu exotisch. Ja, was man einfach merkt, wenn man länger hier ist, ich sag jetzt mal, es sind auch Menschen, die haben ihre Sorgen, die haben ihre Freude auch im Leben. Aber ja, sie haben hier ein Leben, sie finden Lösungen. Manchmal finde ich das für mich sogar ganz inspirierend, dass es manchmal auch etwas pragmatischer geht, etwas einfacher. Und das geht auch wenn es nicht, ich weiß nicht, der Kinderwagen XXL mit ich weiß nicht welchen Funktionen und Gadgets noch hat. Es geht auch, klar, wenn man die Möglichkeiten hat, ist es auch schön, wenn man ja Entwicklung fördern kann, wenn man sich den Alltag erleichtern kann, ist das natürlich ein Segen. Aber manchmal ist es vielleicht auch heilsam zu sehen, man kann auch ein bisschen leichter leben und das Leben ist trotzdem lebenswert. Die Leute haben trotzdem Freude im Leben, sie haben Familie, sie haben Freunde. Und das macht ja am Ende irgendwie das Leben auch aus, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was meine Freunde mitgenommen haben, die mich zur Hochzeit besucht haben, im Kontakt mit den Menschen, ja, und da zu sehen, wir sind alles Menschen, wir sind am Ende alle gleich, Gott liebt uns alle, wir haben alle die gleichen Fehler, aber es ist nicht die Armut, nicht die Kultur unbedingt, die uns am Ende definiert, sondern ja, einfach wie wir zusammen leben, wie wir auch ja mit Gott leben, miteinander leben und das ja Leben einfach lebenswert ist.
Rahel, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns einfach mit in deine Arbeit, in dein Leben, in deinen Werdegang mit reingenommen hast, in das, was dich auch bewegt und beschäftigt, was du für Erfahrungen gemacht hast. Das ist sehr, sehr wertvoll. Auch so nochmal so die Hinweise, ja, nur weniger die Unterschiede anzusehen, sondern zu gucken, wo sind vielleicht Menschen auch in verschiedenen Regionen dieser Welt, wo sind sie sich doch ähnlicher, als wir uns das vielleicht manchmal selber vorstellen. Dankeschön dafür. Vielen Dank auch euch, die ihr hier jetzt zugehört habt. Teilt diesen Podcast gerne weiter, bewertet ihn auch mit möglichst vielen Sternen oder positiven Bewertungen. Das würde uns natürlich freuen. Oder schreibt uns auch euer Feedback, am besten per E-Mail an podcast@wycliffe.de. Darüber freuen wir uns auch, wenn es Dinge gibt, die wir vielleicht auch verbessern können. Da gehen wir sehr, sehr gerne drauf ein. Vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere ganz konkrete Frage an Rahel, die sie hier jetzt nicht beantwortet hat. Dann schreibt sie gerne. Wir leiten das dann weiter und versuchen dann vielleicht doch auch noch eine passende Antwort herauszufinden. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für das Gespräch und tschüss.